Als sich die Nachricht verbreitete, dass Fatima einen möglichen Thronfolger unter ihrem Herzen trug, fiel der Harem in eine Art fiebriger Glückseligkeit, die nahezu jedes Lebewesen des riesigen Getriebes erfasste. Ob Favoritin oder Sklavin, Eunuch oder Gardist, wo immer Abdulhamid sich zeigte, sah er in strahlende Gesichter, die seine eigene Freude widerspiegelten, und es verging kaum ein Tag, an dem kein Fest vorbereitet oder gefeiert wurde. Doch es war noch kein Monat verstrichen, da begann sich die Stirn des Herrschers zu umwölken. Das Singen und Lachen im Haus der Glückseligkeit verstummte, und statt neue Freudenfeiern vorzubereiten, beugten die Frauen und Mädchen sich über ihre Stickarbeiten, die sie so lange Zeit hatten ruhen lassen, oder lasen in den heiligen Schriften des Korans. Denn Fatima war erkrankt. Ihre Glieder schmerzten, ihr Kopf glühte, und mehrmals am Tag musste sie sich erbrechen. Hatte man anfangs geglaubt, die Beschwerden seien nur natürliche Zeichen ihres gesegneten Zustands, kursierten bald im Badehaus Gerüchte, dass Fatima nicht imstande sei, das Kind des Sultans bis zur Niederkunft bei sich zu behalten. Nach 6 Wochen war sie so schwach, dass sie nur mit Elisas Hilfe ihr Lager verlassen konnte. Ein Kräuterweib aus der Stadt erschien im Palast. Sie rieb Fatima mit Salben aus Teer und Brei aus Flachsalat ein und wickelte sie in riesige Senfpflaster, damit sie die bösen Geister ausschwitzte. Die Alte bekam 5 Goldstücke aus der Hand des Kisler Aga zur Belohnung, doch Besserung stellte sich nicht ein. Nach 7 Wochen bat Elisa den Sultan, ihre Freundin von einem Arzt untersuchen zu lassen. Über 1 Stunde lang untersuchte er die Kranke, indem er sie nach ihren Symptomen befragte. Dann ordnete er die Behandlung mit Blutegeln an und verschwand. Auf einer Trage brachte man Fatima zurück in ihr Gemach. Dort duftete es nach den herrlichsten Speisen. 2 Eunuchen stellten gerade dampfende Platten ab, die der Sultan seiner Favoritin wie jeden Tag geschickt hatte.
»Nein«, flüsterte Fatima. »Ich kann nichts essen.«
»Aber du musst«, sagte Elisa. »Wie willst du sonst zu Kräften kommen?« Sie nahm gerade einen Löffel Reis, der gelb vor Butter glänzte, und führte ihn an die Lippen ihrer Freundin, als sie in ihrem Rücken helles Kinderlachen hörte. Durch die offene Tür sah sie Bülent, Salias Sohn. Mit seinem Turban saß er in einer kleinen Pferdekutsche, vor die der Eunuchenzwerg Murat wie ein Pony gespannt war. Und während der kleine Wagen den Korridor entlang rollte, grüßte der Prinz huldvoll nach links und rechts, als stünde dort ein unsichtbares Volk, das ihm zujubelte.
»Lang lebe der Padischah!« rief der Zwerg.
Elisa sah auf den lachenden Prinzen, dann auf das eingefallene Gesicht ihrer Freundin. Dann auf den glänzenden Reis in dem Löffel, von dem das Fett nur so heruntertroff. Plötzlich kam ihr ein fürchterlicher Verdacht. Entsetzt ließ sie den Löffel sinken. Warum hatte der Sultan ausgerechnet Fatima schwängern müssen? Warum hatte er nicht ihre Freundin Elisa mit dem kaiserlichen Samen beglückt? Niemals hätte Nadir es gewagt, die Weisheit seines obersten Gebieters in Frage zu stellen. In diesem einen, ganz speziellen Fall aber kamen ihm Zweifel. Wenn Elisa ein Kind vom Padischah empfangen hätte, was wäre das für eine Freude gewesen? Seit sie ihm das Leben gerettet hatte, träumte Nadir davon, dass der Sultan sie ihm zum Dank für seine Verdienste dermaleinst überließ, damit er sie nach den Vorschriften des Propheten ehelichen konnte.